Guten Abend, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Kepler Salons. Wir stellen uns heute die Frage, wie viel Donau verändert Linz, aber diese Frage kann man genauso auch umgekehrt stellen. Bevor ich jetzt zu der Vorstellrunde komme, vielleicht nur kurze Information. Die Sendung hätte jetzt was gehabt, weil ich früher beim Fernsehen war. Der Kepler Salon wird aufgezeichnet und daher würde ich ersuchen, wenn wir dann Fragen aus dem Publikum kriegen, dass wir das Mikrofon in die Hand nehmen, dass die Frage auch dazu aufgezeichnet werden kann. Ich darf mich selbst kurz vorstellen. Mein Name ist Ursula Rockenschaub. Ich habe es ja gerade erwähnt, ich war jetzt 10 oder 12 Jahre vorher beim Fernsehen tätig als Redakteurin. Vor einem halben Jahr habe ich jetzt die Seite gewechselt und bin seit Oktober Pressesprecherin von unserer Bildungslandesrätin Doris Hummer. Darf jetzt zu der Vorstellung und zum Podium kommen. Ich darf gleich bei Ihnen beginnen. Frau Stella Rollig sitzt neben mir. Sie hat an der Universität Wien Germanistik und Kunstgeschichte studiert, war längere Zeit Mitarbeiterin beim ORF Hörfunk und freie Journalistin, unter anderem beim Standard. Seit 1. Mai 2004 ist sie die künstliche Direktorin vom Lentus in Linz und seit 2011 führt sie überhaupt die Museen der Stadt Linz. Dann haben wir bei den Damen weiter, rechts außen Olivia Schütz. Sie hat die Meisterklasse Metall bei Helmut Xöllbäumtner absolviert. Seit 2001 ist sie Mitarbeiterin beim Kunst- und Kulturverein Stadtwerkstatt, war von 2005 bis 2009 dort Geschäftsführerin. Jetzt ist sie dort als Obfrau tätig und nebenbei, glaube ich, auch als Künstlerin tätig, haben schon sehr viele Ausstellungen und Prämierungen, Auszeichnungen und Preise bekommen. Ich gehe weiter beim Bernhard Bayer. Er ist seit letztem Jahr als Nachfolger von Erich Watzel in Linz zum Vizebürgermeister der Stadt Linz gewählt worden. Die oberösterreichischen Nachrichten haben damals mit dem Satz getitelt, die neue schwarze Stadthoffnung. Und er meint, dass Linz zur Donaustadt werden muss und er hat auch schon konkrete Ideen dazu. Rechts von ihm sitzt Hans-Joachim Frey, er ist der künstlerische Leiter der Liwa, des Brucknerhauses. Er ist Opernsänger, Regisseur für Musiktheater und Kulturmanager und er ist einer der wenigen europäischen Kulturmanager, der schon als Operndirektor ein internationales Opernhaus, die Semperoper, sowie als Generalintendant ein großes Mehrspartentheater geleitet hat. Seit 1. Jänner 2013 ist er jetzt der künstlerische Leiter des Brucknerhauses. Und er hat aber davor schon das Brucknerfest konzipiert. Zu meiner Linken, Kommerzialrat Manfred Grubauer, er ist der Vorsitzende des Tourismusverbandes Linz und der Vizepräsident der Werbegemeinschaft Donau. Er plädiert ja schon, und zumindest solange ich ihn kenne, das ist auch schon über 10 Jahre immer, die Donau gehört noch mehr in den Mittelpunkt der Stadt. Und es gibt ja jetzt auch beim Tourismusverband oder beim Tourismusmarketing den neuen Slogan Donau verändert Linz. Ja, ich darf jetzt die Herrschaften vielleicht einmal reihum bitten, dass er jeder kurz sein Statement abgibt, dass er selbst noch etwas zur Donau, zu seiner Funktion sagt. Vielleicht beginnen wir gleich einmal rechts außen. Bitte.
Ja, schönen guten Abend. Herzlichen Dank für die Einladung. Das Motto, wie viel Donau verträgt Linz, möchte ich eingangs nur ganz kurz und pragmatisch beantworten. Also grundsätzlich ist ja keiner von uns sozusagen in der Situation, sich die Menge der Donau auszusuchen, gar zu wünschen. Linz würde es nicht geben, hätte es nicht die Donau gegeben. Also eine Ansiedlung oder eine Entwicklung der Stadt wäre ja gar nicht möglich gewesen, hätte es die Donau nicht gegeben. Also die Donau ist ganz zentrales Element in der Stadt und prägt die Stadt natürlich in allen Bereichen. Zu meiner Person, ich bin in der Stadtwerkstatt aktiv. Wir haben 2008 ein Projekt lanciert mit dem Thema Neuland, das wir aufgrund der Tatsache entwickelt haben, dass eben damals das Ars Electronica Center gebaut wurde und dieses ja nicht gerade mit dem Donauraum quasi vor Ort gut umgegangen ist. Also das Gebäude des Ars Electronica Centers scheint ja eher eine Anti-Donau-Wand sozusagen zu sein. Das Thema Neuland hat sich quasi damit befasst, auch auf die Wasserfläche der Donau Aktivitäten auszuweiten. Und wir haben quasi das Donauländenstück vor dem Ars Electronica gepachtet. Ich habe Ihnen da hier ein Bild mitgenommen, sozusagen wie die Utopie, vielen Dank, wie die Utopie Donaulände sozusagen vor der Stadtwerkstatt aussehen kann und sie aber zum Teil schon aussieht. Also ich weiß nicht, ob Sie dieses Areal kennen. Es ist quasi gestalteter Wildwuchs und Experimentierfläche für verschiedenste künstlerische Interventionen am Wasser und auf der Donaulände. Im Zuge dieses Vorhabens wurde ja auch das Ihnen allseits bekannte Linzer Auge installiert. Im Zuge dessen ist uns dann quasi auch die Donaulände gekappt worden und wir mussten diesen Teil, wo das Linzer Auge verheftet war, wieder an die Stadt Linz abtreten. Das ist leider bis jetzt noch nicht gelungen, dass wir dieses Stück wieder zu unserer Lände, die wir gerne bespielen wollen, wieder erhalten. Ich hoffe, dass das noch passiert. Ja, grundsätzlich ist zu sagen, dass die Stadtwerkstatt nicht nur auf der Lände Aktivitäten setzt. Wir haben auch ein autarkes Laborschiff im Winterhafen. Das nennt sich Eleonore. Dort werden schon seit 3 Jahren Artist-in-Residence-Programme durchgeführt. Internationale Künstlerinnen und Künstler sind dort zu Gast und beschäftigen sich eben auch mit dem Donauraum im Winterhafen und mit dem Element Wasser. Die Gruppe, das muss ich auch noch dazu sagen, die sich mit diesen Agenten beschäftigt, mit diesen künstlerischen Agenten beschäftigt, heißt Donautics. Hier sitzen auch 2 Kollegen, Franz Xaver und noch ein 2. Kollege, die sich nachher wahrscheinlich auch in die Diskussion einbringen werden. Grundsätzlich gilt es zu sagen, dass sicher Linz viel mehr mit dem Donauraum machen kann und muss. In die Details werden wir vielleicht später noch eintreten. Es betrifft natürlich auch den Donaustrand. Es betrifft aktuell jetzt auch die Planungen, quasi nicht den realen Donaustrand, sondern den Donaustrand, der im Donauraum, also auf der Donaulände geplant ist, wo man wahrscheinlich auch vielerlei dazu sagen kann, ist das jetzt wirklich ein Donaustrand, der nicht mal sozusagen am Wasser liegt, sondern einfach quasi Sand aufgeschüttet wird auf der Grünfläche. Aber dazu vielleicht später mehr. Dankeschön.
Danke, bitte.
Ja, einen wunderschönen guten Abend. Ich glaube, dass wir heute eigentlich gar keine Diskussionskontrahenten sind, sondern mein Gefühl ist, dass alle sozusagen in das Horn blasen. Also wie viel Donau verträgt Linz? Also ich denke sehr viel mehr. Nicht nur, weil das Brucknerhaus dort direkt liegt, sondern sich öffnet, sondern ich glaube, dass es eine ganz große Chance ist, die Donau grundsätzlich in alle möglichen Betrachtungen einzunehmen. Einmal weiß ich, dass es im touristischen Sinne viel mehr Donau-Kreuzschifffahrten geht. Wien brüstet sich, einen der schönsten Walzer von Johann Strauss zu haben, an der schönen blauen Donau. Liegt aber nur am Donaukanal. Linz liegt am der Donau. Wir werden übrigens dieses Jahr auch, das werden wir allerdings richtig offiziell erst in 6-7 Wochen bekannt geben, auch bei der Klangwolke das Thema Donau in den Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Das war völlig unabhängig davon. Das hatte sich einfach angeboten, mal konzeptionell dieses Jahr. Also ich denke, es müsste dort sehr viel mehr geschehen. Mal die Vision langfristig gesprochen, 2017 hätten wir nicht nur vielleicht einen Donaustrand, sondern eine richtige Donaubühne. Und dort wird Klangwolken und andere Veranstaltungen im Sommer 1-2 Monate auf dieser Bühne präsentiert. Und der ganze Donauraum wird aktiv belebt. Das würde ich eine ganz wichtige Hinwendung finden, es ist einfach ein wunderschöner Park. Es ist ein wunderschöner Blick. Wir haben viele Gäste, auch wenn sie das erste Mal ins Brucknerhaus kommen, die einfach sagen, Mensch, das ist ja eine einmalige Lage. Das Glyndebourne Festival bei London, das frönt sich immer, so einen schönen Park zu haben, aber direkt an dem Ufer zu liegen und dann eines Flusses, das sollte man noch sehr viel mehr in Betracht ziehen. Also wir sind sehr offen und stellen uns gerne dieser Diskussion und werden es sehr gern zukünftig förderlich behandelt wissen. Vielen Dank.
Ja, bitte, ja. Wir machen es noch der Reihe einfach.
Ja. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, es wurde schon angesprochen, die Bedeutung und für die Entstehungsgeschichte auch der Stadt, was die Donau anlangt. Und ganz richtig darauf hingewiesen, was die erste Siedlung und so weiter anlangt. Vielleicht auch noch der Name Linz, nennt sie ja die Krümmung, Sie wissen das. Und man ist leider in den letzten Jahrzehnten aufgrund sicherlich auch vieler einschneidender Erlebnisse, die man mit den Hochwassersituationen in Linz hatte, in Linz davon oder dazu übergegangen, dass man sich von der Donau eher wegbewegt hat, von der Donau abgewandt hat, dass man sich eher verbarrikadiert hat. Jetzt besteht hier natürlich ein unmittelbarer Zusammenhang mit dem Hochwasserschutz. Aber aus meiner Sicht ist die Zeit gekommen, längst gekommen, seit 20 Jahren würde ich meinen in etwa gekommen, wo man diese Bewegung wieder neu denken muss, umkehren muss, diese Entscheidung, sich vom Wasser wegzubewegen, sich wieder zum Wasser hinzubewegen, auch was die Stadtentwicklung anlangt. Und ich war selbst Mitte der 90er Jahre Teil einer Jugendorganisation, die sich mit der Frage der Neugestaltung des Uferaner Jahrmarktgeländes auseinandergesetzt hat, wo man darüber nachgedacht hat, wie wäre denn dieser wunderschöne Platz und dieser Bereich besser zu nutzen als Parkplatz und was könnte denn dort alles entstehen als Impulsgeber. Damals war dafür kein Raum, wenig Gesprächsbereitschaft. Es war überhaupt die Zeit, wo man gewusst hat, warum etwas nicht geht oder wie etwas nicht geht und nicht wie etwas gehen kann, wie man etwas ermöglichen kann. Und ich orte aber in den letzten Jahren, ja in den letzten 10 Jahren, auch sicher in Verbindung mit einer Reurbanisierung, die ja in den letzten 10 bis 15 Jahren Einzug gehalten hat, wieder ein neues Denken, insbesondere von jungen Menschen, jüngeren Generationen auch, die den Donauraum wieder stärker als Lebensraum entdecken, ihn auch entsprechend besiedeln und auch nutzen. Und da bin ich bei 3 Ansatzpunkten, denke ich mir, die eine Rolle spielen, wenn wir darüber reden, dass wir Linz wieder stärker an die Donau bringen sollten. Das eine ist der Lebensraum an und für sich. Der Strand wurde bereits angesprochen, zwar ohne Zugang, aber jetzt haben wir die Linzer Seite vor Augen, es geht auch um die Uferaner Seite. Es wäre hier noch viel Potenzial möglich, auch den Hafen, Winterhafen, Handelshafen als Bereich nicht zu vergessen. Der zweite Ansatzpunkt, die touristische Nutzung. Zu dem wird sicher dann der Manfred Grubauer auch noch etwas sagen. Man darf nicht vergessen, dass in etwa rund 1000 Kreuzfahrtschiffe in Linz anlegen, an der unteren und oberen Donaulände, also auch hier ein ganz, ganz großes Potenzial. Und das dritte ist, neben der Lebensqualität oder des Lebensraums und der touristischen Nutzung auch eine stärkere sportlichere Nutzung im Zusammenhang mit der Donau. Also auch hier, wenn man betrachtet, was sich am Wasser tut, dann wird man feststellen, dass sich sehr wenig tut. Einzelne Events ausgenommen, wie die Bubble Days, die vorzeigen, was sich hier im Handelshafen, manche oder viele kennen das vielleicht, was sich auch hier entwickeln kann. Sie wissen, ich bin kein gebürtiger Linzer, sondern ich wohne erst seit 20 Jahren in dieser Stadt. Linz ist meine neue Heimat geworden. Aber ich komme aus einem Bereich, wo man mit dem Wasser ganz anders umgeht, nämlich aus dem Salzkammergut, aus St. Wolfgang genauer gesagt. Und ich habe niemals verstanden, als ich nach Linz gekommen bin, warum man die Donau vorbeifließen lässt. Ja? Und wenig Notiz und eigentlich Kenntnis von den Möglichkeiten nimmt, außer dass man vielleicht bejammert, dass man eine Donaubrücke zu wenig hat. Und das wird noch eine große Aufgabe werden für die Politik, das in den nächsten Jahren auch in Gang zu bringen und es vor allen Dingen, und da bin ich schon am Ende, es ganzheitlich zu denken, von der Entwicklung her, also nicht durch Zuruf und partiell dann Entwicklungen erst einzuleiten, wenn es gar nicht mehr anders geht, sondern offensiv, vorausschauend, auch visionär, einen Planungsprozess zu starten, wie sich gewisse Bereiche und in welche Richtung sich gewisse Bereiche an der Donau entwickeln sollen. Das ist mein Ansatz und dafür möchte ich mich die nächsten Jahre auch einsetzen.
Ja, guten Abend. Ich denke, dass mir die Aufgabe zufallen wird oder ich sehe das jetzt ein bisschen so nach den ersten Wortmeldungen auf mich zukommen, dass die Runde hier doch nicht zu harmonisch wird, weil ich doch ein paar kritische Anmerkungen und Überlegungen zu der nun so unisono beschworenen Entwicklung des Donauraumes habe. Vielleicht steige ich ein in meine Überlegungen mit der Bemerkung, wenn ich jetzt so im Schneeballsystem diese Diskussion dann weitertragen könnte und eine nächste programmieren, dann wäre es mir am liebsten, es würden eine Ökologin, eine Soziologin und ein Raumplaner hier auf dem Podium sitzen und diskutieren, weil das sind aus meiner Sicht die Vertreterinnen der Disziplinen, die jetzt eigentlich gefragt sind, wenn es um eine sogenannte Entwicklung des Donauraumes geht. Ich kann nicht so wirklich zustimmen, wenn man sagen muss, der Donauraum muss aktiviert werden. Mein Büro liegt direkt praktisch an der Donaulände, also so wie von einer Kanzel, um einen kirchlichen Vergleich zu bemühen, wie von einer Kanzel sehe ich eigentlich Tag für Tag auf die Donaulände und hinunter, also eigentlich bis zur Autobahnbrücke. Und in diesem Donauraum ist unendlich viel los an menschlichen Aktivitäten, an Treffen, an Sport. Also wenn ich nur an die Jogger, Radfahrer, Skater denke, die da vorbeikommen, sehe ich hier, dass eigentlich das zahlreichen sportlichen Aktivitäten gefrönt wird. Und das in meiner Sicht auch wirklich so Schöne und Gute an diesem Raum ist der, dass in ihm eigentlich jeder und jeder auf seine Fasson glücklich werden kann. Und das ist eigentlich auch eine ganz große Qualität eines solchen Raumes. Es gibt kaum Reglementierungen und es gibt dankenswerterweise eine Stadtverwaltung, die sich doch auch um diesen Raum sorgt, wenn er auch sicher gewisse Mankos hat, auf die wir zu sprechen kommen können. Unser Haus, das Lentus Kunstmuseum, hat das Asset, dass es direkt an der Donau liegt und wie auch Herr Frey gesagt hat, also auch wir erleben Tag für Tag von Besucherinnen begeisterte Rückmeldungen, ob das nun Ausstellungsbesucherinnen sind oder Personen, die in unsere Büros kommen, die uns beneiden um einen so schönen Arbeitsplatz. Und trotzdem erkennt man gerade auch am Lentus die Schwierigkeiten, die diese Stadt mit dem Fluss hat und die zum Teil wahrscheinlich auch gar nicht so auflösbar sind. Also die Hochwasserfrage, die Hochwasserproblematik ist eine, die wahrscheinlich der Mensch mit all seinen Ingenieur- und technischen Errungenschaften nicht wirklich lösen wird. Wir haben ja gerade auch im Lentus wirklich sehr drastisch im vergangenen Sommer diese Hochwassergefahr erlebt. Natürlich würden wir uns theoretisch wünschen, dass das Haus, das Museum, das auch ein offener Raum sein soll, der es eigentlich zu wenig ist von seiner architektonischen Anlage her, dass sich das zum Park, zum Donaupark, auch zum Wasser viel mehr öffnen würde. Natürlich könnte ich mir vorstellen in der Fantasie und träume davon, es gäbe zum Beispiel eine große Freitreppe zum Fluss hinunter, es gäbe einen offenen Raum in den Park hinaus, aber zumindest bei ersterer Fantasie ist schon ganz klar, dass da sozusagen eine Hochwassersorge dagegen steht. Warum wünsche ich mir die Ökologin auf diesem Podium? Auf der einen Seite natürlich, weil auch sie mit den Hochwasserfragen befasst wäre und hier uns auch kundiger als wir Kultur- und Tourismusmenschen das können, Auskunft geben könnte. Auf der anderen Seite aber, und das ist auch ein ganz großes Anliegen von mir persönlich, weil ich gerne über die Wasserqualität dieses Flusses mehr Bescheid wüsste, als ich mich informiert fühle. Und ich sehe einfach aus der Anschauung und weil ich auch jemand bin, der in die Donau schwimmen geht, dass die Verschmutzung, die sichtbare Verschmutzung, die unsichtbare kann ich nicht beurteilen, in den letzten Jahren deutlich stärker geworden ist. Ich kann mir nur zusammenreimen, dass das auch etwas zu tun hat mit der Explosion dieser Kreuzfahrten und daher kann ich diese Entwicklung auch nicht nur ganz ausschließlich positiv sehen. Natürlich sehe ich auch das Positive, aber wie gesagt, ein bisschen Salz soll in diese Suppe auch noch gestreut werden. Und die dritte Disziplin, die Soziologie, da spreche ich über ein anderes Problem. Das Lentos ist auch verantwortlich für den Skulpturenpark. Also es gibt ja etwas in diesem Donauraum. Es gibt nicht nur all die Menschen, es gibt zum Teil schon Anlagen für junge Leute, sondern es gibt da auch immerhin 10 hochkarätige Kunstwerke, die in der Obhut des Lentos auch betreut werden. Und ein ganz großes Problem, das wir nicht zu lösen imstande sind, ist der Vandalismus. Diese Kunstwerke werden Jahr um Jahr sozusagen mit Graffiti verziert. Also man kann das auch annehmen. Wir können sie ohnehin, weil wir es uns gar nicht leisten können, nicht jedes Jahr renovieren. Aber das ist für mich auch eine ungelöste Frage, die sozusagen auch meine Kompetenz überschreitet. Wie und welches Verhältnis eigentlich die Menschen, die diesen Raum benutzen, zu einer Kunst im öffentlichen Raum haben, der sie einfach nach unserer Anschauung und Erfahrung auch doch relativ despektierlich begegnen. Und ich denke, das sind Fragen, mit denen man sich auch wirklich schonungslos auseinandersetzen muss, bevor man wieder neue Angebote erfindet, müsste man eigentlich erst einmal auch die analysieren, die bereits da sind.
So, dann darf ich weitergeben an den Touristiker.
Guten Abend. Für den Touristiker sozusagen ist man immer so, man setzt sich der Gefahr aus, dass man gleich mit Klischees und das sind die Kreuzfahrtschiffe und die dann die Donau schmutzig machen, immer sagen, dieses Salz in der Suppe farolig, ich sage Ihnen was, mir schmeckt das auch besser. Und ich kann Ihnen Ihre Wortmeldungen und das, was Sie hier gesagt haben, durchaus nachvollziehen und mir gefällt das auch. Ich wünsche mir auch diese Leute, Soziologen oder Ökologen sozusagen am Tisch, um das Thema Donau überhaupt in der Qualität zu diskutieren, die die Donau eigentlich verdient. Ein paar Jahre zurück, und Uschi Rockenschaub hat es ja schon angesprochen, war ich relativ ein einsamer Rufer in dieser ganzen Gegend, in dieser ganzen Donauentwicklung und durch die Hilfe einiger Journalisten, die sich auf dieses Thema spezialisiert haben, haben wir das dann sozusagen ein bisschen auch in Fahrt gebracht. Und ich bin heute dankbar, dass die Politik aufgesprungen ist. Ich bin dankbar, dass die Kultur sozusagen aufgesprungen ist. Weil wäre es nur die profane Vermarktung sozusagen des Tourismus, dann hätte das auch gar nicht diesen Stellenwert. Dass wir hier touristisch Landmark oder dass wir hier Marken setzen, indem wir das Donau zum Thema für die nächsten 2 Jahre gemacht haben, verstehe ich genauso, wie Sie das gesagt haben, Frau Rohlig, die Donau qualitativ zu diskutieren. In all ihren Facetten, eine kommt noch dazu, die Donau nicht blau, sondern bunt zu machen in Linz. Wir haben das neue Tourismuskonzept des Landes Oberösterreich hat sozusagen im Ausland abgetestet, welche Marken was man eigentlich von Oberösterreich kennt, international. Wir glauben ja, aufgrund der Tatsache, dass wir in so einer lebenswerten Stadt wohnen, mit so einer hohen Lebensqualität, dass uns ja jeder kennt und dass eigentlich ja jeder weiß, wie gut es uns geht und was wir für eine tolle Lebensqualität haben. Und wir haben das jetzt einmal einfach wissenschaftlich abtesten lassen und dann sind wir drauf gekommen im Ergebnis, dass es im Wesentlichen 3 markante Dinge sind, die man touristisch auswärts kennt. Nämlich, das sind 3 Marken. Das ist das Salzkammergut, wo sich Bert Beyer sozusagen besonders gut auskennt. Das ist die Donau und das ist Linz als Ergebnis. Also das heißt, wir sind prominent von Linz in 2 dieser Marken dabei und wollen einfach die Donau mehr oder weniger als ein Vehikel für die Internationalität nehmen. Die Donau ist etwas, das kennt man über See, das kennt man sozusagen im fernen Osten und es fügt sich eigentlich, dass gerade hier ein Trend entsteht, nämlich mit den Flusskreuzfahrten einen Kontinent, nämlich Europa, kennenzulernen. Und hier wiederum ist es Linz, das eine ideale Ausgangs- und Ankunftsposition für diese sozusagen Flusskreuzfahrten hat. Bernhard Bayer hat schon gesagt, wir haben im Jahr 2004 angefangen in Linz mit 101 Anlegungen und sind heuer reservierte 1104 Anlegungen. Also hier ist eine dynamische Entwicklung. Und ich sage, die kommen direkt immer vom Lenters an, Frau Rolig, das ist ja auch eine Chance, nicht? Sozusagen, vielleicht fragt sich ein Großteil dieser, was ist denn da drinnen? Oder vielleicht möchte man das einmal anschauen. Also es ist nicht alles eine Bedrohung, sondern es könnte auch eine Chance sein. Wir möchten uns hier einfach anbieten als ein, ich sage jetzt einmal, ein touristischer, nicht nur Vermarkter, sondern ein Partner auf Augenhöhe, wo wir die Interessen, die Befürchtungen, die, ich sage jetzt einmal, die Wünsche unserer Partner mit berücksichtigen. Ich erkenne zum Beispiel in dem Programm des Professor Freis einen neuen Ansatz, auch hier qualitativ sozusagen Kultur für alle, vielleicht nicht für jeden, aber für alle im Donauraum sozusagen auch so anzubieten, dass das auch bewusst wahrgenommen wird, dass das Donauraum ist, nicht nur zur Klangwolke, sondern vielleicht auch den gesamten Sommer über. Es sind ja Überlegungen im Gange. Aber ich glaube auch, dass man vorsichtig sein muss in der Entwicklung dieses Donauraums, dass man ihn nicht überfordern darf, dass man eben auch das Hochwasser und diese Situation berücksichtigen muss und dass wir auch eine Chance haben, innerhalb dieses Raumes über 80 oder 100.000 Quadratmeter zu haben, die wir auch für verschiedene spezielle Situationen einsetzen können. Also wir sind eine Stadt in Europa, fast einen USB zu haben, nämlich 80 bis 100.000 Quadratmeter frei verfügbare Fläche mitten in der Stadt zu haben, was übrigens auch ein Argument für die Kreuzfahrtschiffe ist. Man legt hier mitten in der Stadt an, hat sozusagen hier nicht die Notwendigkeit des Transfers, nicht die Notwendigkeit sozusagen, sondern man geht quasi vom Schiff direkt in die Stadt. Und leider werden diese Zahlen sozusagen für den Nächtigungstourismus nicht aktiv, weil die Leute schlafen ja am Schiff. Aber für die Linzer Wirtschaft, für den Linzer Handel sind sie sehr wohl eine attraktive Bereicherung. Und ich glaube für die Bevölkerung auch, weil man hier viele, viele Sprachen und viele, viele verschiedene Besucher und Gäste begrüßen kann. Das einmal ist mein erstes Statement. Danke.
Vielleicht darf ich da jetzt gleich nachfragen, Frau Hollig, kommen da Befürchtungen auf? Also wir haben jetzt viel gehört, dass in der Stadt und dass Stadtvertreter und Touristiker natürlich noch mehr an die Donau wollen, noch mehr auf das Wasser wollen. Gibt es da jetzt ihrerseits wirklich Befürchtungen?
Es gibt keine Befürchtungen. Also ich glaube nicht, dass ich das so ausgedrückt habe. Und wenn, dann war es ein Fehler und missverständlich, weil es gibt keine Befürchtungen. Ich wollte noch den Aspekt der Ökologie einbringen. Und wir freuen uns auch, wenn Schiffstouristen zu uns kommen. Das findet ja auch statt. Und wir freuen uns auch über alles Positive, was geschieht. Ich dachte nur, es gibt eben auch gewisse Aspekte, die in den Vorstatements noch nicht zur Sprache gekommen sind, die auch wichtig sind.
Weil Sie gesagt haben, im Park ist schon genug los, jetzt habe ich das Gefühl gehabt, dass Sie befürchten, dass da jetzt dann noch
Nein,
mehr...
es geht nur darum, also nicht so zu tun, als ob der Donauraum leer wäre. Mhm. So wie, ich weiß nicht, die ersten Weißen nach Amerika gekommen sind und gesagt haben, sie finden einen leeren Kontinent vor und ganz so war es halt auch nicht.
Kann man vielleicht auch gleich weitergehen, Herr Vizebürgermeister. Was ist dann definitiv geplant? Wie schaut es aus mit dem Strand? Was kommt aufs Wasser?
Ich finde es ja sehr gut, was Sie, Frau Rohlig, gesagt haben, auch was das Ökologische anlangt. Denn nur dann, wenn ich mit dem Wasser und mit dem Raum unmittelbar in Berührung komme, nehme ich auch wahr, was denn da für Qualität besteht. Und man kann trotz intensiver Nutzung, Freizeitnutzung von Wasserflächen, das auch so gestalten, dass trotzdem Trinkwasserqualität besteht. Und das will ich jetzt hier sozusagen nicht für die Donau grundsätzlich empfehlen, wobei ich es wirklich nicht weiß, ob das nicht der Fall wäre, das kann ich nicht sagen. Aber durch diese besondere Aufmerksamkeit, die man dann der Donau auch widmet, kann man auch diese Fehlentwicklungen, die es zweifelsohne gibt, und da war kürzlich ja auch in den Medien eine stärkere Berichterstattung, was also den Plastikmüll und so weiter in der Donau anlangt, hier auch entgegenwirken. Das ist das eine. Und das zweite ist, ja, nicht entlang des Wassers, sondern am Wasser. Also da habe ich einfach einen anderen Zugang. Ich verstehe das so, dass ich die Donau nicht, die Donau ist für mich nicht die Donaulände. Also das ist die Donaulände und die Donau ist für mich das Wasser, der Fluss. Und das kann ich nur sagen, gibt's, da habe ich vom Empfinden her wenig Eindrücke, dass sich etwas am Wasser abspielt. Wir haben den Strand, den Naturteil in Altdorfer, der gut genutzt ist. Es gibt auch die Initiativen und die Versuche im Bereich der Stadtwerkstatt, das haben wir schon gehört. Aber dann wird's wenig. Der Linzer Teil ist schwierig, weil wir dort eine Strömung haben, die es nicht wirklich zulässt, zumindest im oberen Bereich. Weiter unten, der Strandbereich nach der Vösbrücke, der aufgeschüttet worden ist, kommt erst wieder. Das ist kein Naturteil. Und dann ist erst wieder, ja, in dem Bereich gibt es schon auch einzelne Möglichkeiten, mit dem Wasser unmittelbar in Kontakt zu kommen. Und das vermisse ich sozusagen ein wenig. Und darum geht's mir auch. Welche Ideen gibt's? Was ist der aktuelle Stand beim Strand selbst? Der aktuelle Stand ist der Standort, zum Standort gesprochen, Höhe Parkbad. Wie soll der Strand aussehen? Da läuft jetzt ein Wettbewerb, der in Kooperation oder wo es zu Projekten kommen soll mit der Kunstuniversität. Die also einmal daran gehen, auch Projekte auszuarbeiten. Und das dritte ist, wie groß soll er sein? Da gibt es ja interessante aktuelle Diskussionen. Die reichen von 400 Quadratmeter bis größer. Also die ganze Breite Brucknerhaus gibt es da Vorschläge. Aber ich denke mir, dass wenn wir daran gehen, hier auf Höhe des Parkbades etwas zu schaffen, dass er wichtig ist oder interessant wäre, auch das Parkbad in Richtung Donau zu öffnen auf dieser Seite. Das ist ja gänzlich abgeschlossen, um hier auch eine Durchlässigkeit zu haben. Dann haben wir auch eine Bademöglichkeit, zwar nicht in der Donau hier, aber zumindest in diesem Bereich. Und das zweite ist, ob das, und von der Größe her muss es etwas sein, was also von der Gestaltung auch tatsächlich nicht Gefahr läuft, sagen, als Briefmarke verloren zu gehen an der Donaulände, von der Größe her. Also es muss schon etwas sein, was auch, wo man auch Gestaltungsmöglichkeiten hat letztlich dazu. Ja, und wenn wir noch den Winter haben, stärker mitdenken, weil wir sind ja alle mit den Bildern immer so im Bereich Lentos, wir haben es gesprochen, Donaulände, wir haben Forum Metallis gekommen, wir haben auch den Urferan, das Urferaner Jahrmarktgelände angedacht, aber denken wir auch an den Winterhafen, denken wir an den Handelshafen, dort wo die Bubbles Days stattfinden, dort gibt es spannende Möglichkeiten, über ein Hafenspa bis hin zu temporären Wohnmöglichkeiten auf schwimmenden Wasserplattformen, die man auch für Künstlerinnen und Künstler öffnen könnte. Also da gäbe es viele Ideen, und die Stadtwerkstatt hat ja auch eine präsentiert im Bereich der Lände. Man sollte nur daran gehen, das ganzheitlich zu denken. Darum geht es mir. Unter Einbindung aller Bevölkerungsgruppen, um hier wirklich etwas zu entwickeln in den nächsten 10 bis 15 Jahren, wo man eben sagen kann, okay, Linz ist zur echten Donaustadt geworden.
Das heißt, es wird dann für die Touristiker auch noch mehr bringen, wenn wir einen Strand haben? Wenn wir
ja, das Wesentliche ist ja im touristischen Bereich, dass wir in Wahrheit keinen aufgesetzten Tourismus haben, so wie vielleicht in anderen Bundesländern, wo dann Heimatabende und solche Dinge speziell für die Touristen veranstaltet wird, sondern wir laden ja unsere Gäste ein, mit uns eine gewisse Zeit ihres Lebens, ein, zwei, drei Tage, in der Qualität mitzuleben, in dem wir alles selber leben. Wir haben keine speziellen Touristenpreise, wir haben keine und so weiter und so fort. Also diese Lebensqualität und das Mitleben, das findet ja laufend statt. Und die Lebensqualität, die die Linzer Bevölkerung hier erlebt, möchten wir einfach authentisch auch unseren Gästen weitergeben. Ich glaube, dass diese Entwicklung, diese gesamtheitliche Entwicklung wirklich notwendig ist, einfach, dass man sich sozusagen in einem Dialog eigentlich abstimmt, wie es weitergehen soll. Ich glaube, dass wir hier sehr, sehr große Chancen haben, die Internationalität sozusagen als Punkt aufzuscheinen im internationalen, im europäischen, im internationalen Bereich. Ich denke an die Bubbles Days. Wenn man hört, was dort geplant ist mit diesen lebensgroßen und übergroßen Graffitis sozusagen, die da jährlich eines oder zwei dazu entstehen sollen und dass man da vielleicht die erste Galerie bekommt, die man mit einem Donauschiff sozusagen sich anschauen kann. Hier sind Künstler und Ideen am Werk, die man einfach nicht bremsen darf, die man einfach sich entwickeln lassen muss, denen man die Chance geben muss, sozusagen hier mal übers Ziel zu schießen, eine Diskussion anzufangen. Und ich bin überzeugt davon, dass man hier gemeinsam eigentlich eine Entwicklung hinbringt, die auch beachtenswert wird, nämlich im europäischen oder im internationalen Sinn. Und das ist für uns Touristiker wieder interessant, weil es für uns darauf ankommt, Leute herzulocken in diese Stadt. Einfach mit uns gemeinsam eine gewisse Zeit zu leben. Also wir wollen hier sozusagen nicht den Massentourismus das Wort reden, sondern wir wollen individuelle Zielgruppen herlocken nach Linz, dass die mit uns bestätigen auch, in welcher Lebensqualität, in welcher fantastischen Umgebung und so weiter wir eigentlich selber leben und eine Gesellschaft, die sich öffnet für Gäste und für, ich sage mal, für Fremde, ist ja bestimmt keine schlechte Gesellschaft.
Ja, Fragen aus dem Publikum. Ich möchte jetzt gleich einmal das Publikum mit einbeziehen. Bitte. Da hier vorne haben wir. Und dann hast du.
So, ich beschäftige mich jetzt schon eine Zeit lang mit dem Thema, weil das ja brennt und überall zu lesen ist. Jeder und jede gibt den Kommentar ab. Als erstes fehlt mir ganz klar die Bevölkerung. Also bis jetzt hat jeder geredet von den Touristen, von die reinkommen, die von den Schiffen kommen, die Besucherinnen. Aber keiner von Ihnen außer Stella Rohling, die gesagt hat, okay, ich gehe in die Donaubahn, ich sehe von meinem die Grünen und die Menschen, die dort, sage ich, Picknick machen, die die Donau beleben. Ansonsten war wirklich Fokus Tourismus, Gäste. Also das würde ich ganz gerne mal klären, was Sie sozusagen oder ob Sie sich schon mit den Bürgern und Bürgerinnen, nicht nur mit der Kunstuni, sondern wirklich mal ein Forum gebildet haben und gesagt haben, so, wir laden jetzt die Leute ein, die täglich an der Donau sind. Und ich bin täglich an der Donau und ich bin die Erste, die verscheucht wird, wenn, sage ich mal, Eventsstrände kommen, wenn sowas kommt wie, sage ich mal, irgendeine Bühne. Also wenn, sage ich mal, zur Klangwolke eine Bühne kann man ertragen. Ich bin froh, dass ich da sitze, dass ich die Vögel höre, dass die Donau rauscht, dass ein paar Schiffe vorbeifahren, dass die Menschen vorbeigehen, Kinder sehe, Radfahrer etc. Das ist für mich Lebensqualität. Alles, was dann verschandelt wird, es ist verschandelt, muss ich sagen, ist für mich ein Wegrennen. Das heißt, dann gibt's nur noch den Platz an der Stube, wo es gemütlich ist und der botanische Garten. Und alles andere werden die Bäume geschlägert, es wird platt gemacht, der Volksgarten sieht verdammt aus, ja, ich weiß nicht, was das sollte. Der Schillerpark sieht fürchterlich aus, es werden permanent überall die Bäume runtergeschlägert, es gibt kein Baumschutzgesetz hier oder ein Grünflächenschutzgesetz, wo man sagt, so meine Bürger und Bürgerinnen, wir wissen, wenn wir so und so viel Grün vernichten, müssen wir da wieder Grün anpflanzen.
Aber sowas gibt's hier nicht. Donau.
Es geht an der, die Donau ist grün. Die Donau ist grün. Und ich möchte, dass die grün bleibt. Und nicht, dass am Uferanermarkt nur weil ein paar Äste runterfallen auf Autos, Bäume geschlägert werden. Wo sind wir denn? In 10 Jahren sind wir froh, wenn noch Bäume wachsen. So weit wird es irgendwann kommen. Und es ist so, dass ich, Also wirklich ein Eventstrand, also ich würde mich da hinsetzen, Blockaden machen, so wie ich es früher in Berlin gemacht habe. Weil einfach für mich das klar ist, wirklich, das Grün ist erhaltenswert. Und was für mich klar ist, sage ich, öffnen das, so wie beim Lentos, das Lentos Café, öffnen das Anklang. 24-Stunden-Betrieb, 7 Tage von 9 Uhr bis 24 Uhr mit einem, nicht nur ein Publikum, ein ausgewähltes Publikum, sondern ganz leger, wo man Decken hat, wo man sich einkuscheln kann, wo jeder, der wieder Geldbeutel ausgeht, sich da hinsetzen kann. Dass die Terrassen genutzt werden, dass ein kleiner Kiosk ist, wo man sich nebenbei was kaufen kann, wo ein Eis gegessen werden kann. Und das ist für mich, und das ist ausreichend. Und auf den grünen Flächen so eine, sage ich mal, so eine Wellen, wie es schon vorhanden sind, in kleinerer Ausführung, dass die verteilt sind, ähnlich Museumsquartier, und damit ist Lebensqualität. Denken Sie an Menschen mit Beeinträchtigung, denken Sie an ältere Leute, jetzt wurde von Jugendlichen und Jüngeren geredet, ich kann nicht mehr so weit gehen, ich kann nicht mehr vieles machen, ich bin froh, dass ich an der Donau sitze und die Sonne genießen kann. Und es gibt viele Menschen, ja, es ist jetzt gerade wieder so ein Fauxpas passiert mit dem Garten für alle, ja, wo Sitzbänke angeschafft werden, Tische angeschafft werden, wo noch nicht mal ein Rollstuhlfahrer an den Tisch kommt, ja. Also sowas, wenn sowas passiert und Geld rausgeschleudert wird, ich glaube, dann müssen wir das Geld woanders hinstecken, nämlich dahin, wo die Armut gefährdet ist.
Dürfen wir da jetzt eine Antwort drauf, bitte? Die Bürger, darf ich das Ihnen geben oder bitte?
Ich kann ja noch einen Augenblick nachdenken. Also ich will wo ganz anders anfangen. Also es gibt alle Beiträge, die erstmal sehr viel Positives dem Ganzen hier abgewinnen können. Auf eins können wir uns alle einigen, das Thema Donau an sich ist erstmal ganz, ganz wichtig. Wir spüren ja auch, das ist eine Diskussion, es ist die Lebensader, die erste Ansiedlung. Was ich ganz wichtig finde an diesem ganzen Prozess, dass man überhaupt anfängt, sowohl in der Kommunikation als auch in der Sensibilisierung, sich Gedanken zu machen, welche Rolle dieser Fluss für uns spielt. Es ist ja sehr viel mehr. Dieser Fluss fließt durch 9 Länder. Soweit ich weiß, wenn ich jetzt nicht völlig falsch bin, landet er auch gerade in einem sehr politisch umstrittenen Gebiet, über das die ganze Welt im Augenblick diskutiert. Ich glaube, im Schwarzen Meer in der Nähe der Krim. Also wir sind im Augenblick an einem sehr aufregenden, einem der spannendsten europäischen Flüsse. Dass das eine Stadt, die in den letzten Jahrzehnten sehr viele Prozesse durchgemacht hat, jetzt in einen stärkeren Sensibilisierungs- und Betrachtungsprozess eingeleitet wird. Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass wir alle eigentlich der Meinung sind, dass das sehr, sehr wertvoll ist. Was das dann im Einzelnen bedeutet, das ist dann der nächste Schritt. Und dann kommt der dritte Schritt, den Herr Bayer extra angesprochen hat. Das ist dann, was an der Donaulände konkret abläuft. Und dann muss man natürlich auch alle Wünsche sozusagen mit berücksichtigen. Dass man aber erstmal, und das ist mir ganz wichtig, darüber nachdenkt, und das läuft die Eindrucken, dass der Touristiker druckt das unter dem Begriff Vermarktung aus, etc., aber ich druck's unter dem Begriff Sensibilisierung aus, die Wasserader, die Lebensader der Stadt, gedanklich in einen Mittelpunkt zu rücken und zu sagen, was bedeutet das eigentlich für uns, wie kann man sich diesem berühmten Fluss wieder zuwenden, was verbindet der auch mit uns, welche Internationalisierung auch in Prozesse, auch in der inhaltlichen, auch für uns als Künstler, inhaltlichen Auseinandersetzung, dass man gerade an diesem Ort, der mit 9 Ländern verbunden ist, Kunst und Kultur macht, das hat dann nochmal eine ganz spezifische Bedeutung. Und dann brechen wir uns allmählich runter und dann kommt es darauf an, wie die Bedürfnisse jeden Einzelnen sind, wie ihr das individuell nutzt. Natürlich redet keiner auch bei einer Eventisierung, auch ich rede nicht davon, dass man da irgendeine Bühne hinsetzt und dann 3 Monate davon bespielt. Und bisher gibt es einmal die Klangwolke, aber warum soll man das dann nicht 2-3 Wochen nutzen? Da sind dann auch während des Tages keine großen Einschränkungen. Also, dass man dann Gedanken macht, wie man, wenn man in der grundsätzlichen ästhetischen Richtung sich einig ist, diese Betrachtungsweise und Sensibilisierung zu nutzen, dann sich konkret Gedanken macht, auf welche verschiedene Art und Weise man das nutzt, um einen Mehrwert für die Stadt, für die Besucher der Stadt, wenn man jetzt hört, dass 1100 Schiffe anliegen, wenn jedes Schiff im Durchschnitt 100 Besucher hat und die haben manchmal mehr. Das heißt, legen da einfach mal 100.000 Besucher im Jahr einfach mal an. Und das ist eine enorme Zahl und das ist auch eine Chance. Und es gilt aber alles zu berücksichtigen. Deswegen finde ich das Podium auch richtig zusammengesetzt. Und ich bin der Meinung, man sollte jetzt einen wirklich fruchtbaren Diskurs zusammensetzen, wo nicht nur Ökologen und Soziologen und Stadtplaner dazu sitzen, sondern gerade Künstler. Und auch Vermarkter nach meiner Meinung. Ganz, ganz wichtig, damit man wirklich dann eine Gesamtlage hin hat. Und dann kann man eine Vision sozusagen umsetzen, diesem internationalen und großen, tollen Fluss im Herzen Europas auch gerecht wird.
Bitte.
Also jetzt haben ja irgendwie doch einige Personen hier am Podium von dieser ganzheitlichen Entwicklung irgendwie der Donau oder des Donauraums gesprochen. Auch aus dem Publikum sind auch ganz konkrete Beispiele gekommen, sozusagen, wo es eben nicht hingehen soll. Von Ihnen, Herr Frey, Sie haben wieder so eine eher Gesamtsicht sozusagen, ein allgemeines Thema aufgemacht. Mich persönlich würde es jetzt schon interessieren, wie organisiert man denn oder wie organisiert eine moderne Stadt wie Linz diesen Diskurs, ja, wo es eben genau darum geht, wie Stella Rollig angesprochen hat, wirklich die Ökologie, die Soziologie auch zu berücksichtigen, sozusagen den Status quo. Was ist jetzt der Donauraum? Was geschieht dort jetzt schon alles? Sozusagen zu reflektieren, aufzuarbeiten mit natürlich Künstlerinnen und Künstlern, also wirklich aus den verschiedensten Gebieten. Und nicht jetzt sozusagen schon damit zu starten, punktuell Aktionen zu setzen, wie beispielsweise dieser kolportierte Donaustrand, der ja offenbar kommen wird, oder diese Bubble Days, die jetzt auch schon etliche Male angesprochen wurden. Also wie kann man das sozusagen auch verhindern, dass man jetzt irgendwie so ein Flickwerk hat und irgendwie ja da immer wieder unterschiedliche Meinungen natürlich auftreten werden und auch Kritik natürlich kommt. Also wir als Stadtwerkstatt, wir finden das jetzt auch nicht besonders ansprechend sozusagen, wenn sich eine ehemalige Kulturhauptstadt sozusagen jetzt dahingehend entwickelt, dass es nur darum geht, ja gewisse Hypes oder halt punktuelle Veranstaltungen sozusagen als Aushängeschild zu haben und alles andere sozusagen ist nicht mehr relevant oder rückt überhaupt nicht mehr ins Bild der Öffentlichkeit. Ja. Auch das Hafengebiet wurde angesprochen, man darf ja auch nicht vergessen, auch dort sind ja Künstlerinnen und Künstler angesiedelt. Ja, ich nenne da nur Pines Up beispielsweise. Also da tut sich ja seit Jahren was. Ja. Das sind internationale Kollektive, die auch wiederum im Austausch stehen, international. Und ja, die sind halt auch dort angesiedelt. Ja, also mir kommt immer so vor, es wird dann wirklich nur auf ein spezielles Event sozusagen hinfokussiert und alles andere wird außer Acht gelassen.
Herr Vizebürgermeister, ich glaube, jetzt kommt das Mikro zu Ihnen, oder?
Ja, also entscheidend ist diese Gesamtplanung und Gesamtbetrachtung, die jetzt auch eingefordert worden ist, zu Recht eingefordert worden ist. Und die Frage ist, wie? Aus meiner Sicht mit einem sehr integrativen Ansatz heraus, dass man, wie man überhaupt meiner Meinung nach Stadtplanung betreiben sollte und machen sollte, wo man also definiert, welche Faktoren, welche Gruppen sind entscheidend, beginnen etwa mit der Überlegung, was heißt denn das vor dem Verkehrshintergrund oder in Bezug auf den Verkehr, was heißt denn das auch, was die Bevölkerungsentwicklung anlangt, was heißt denn sozusagen auch die, was heißt denn das für die Ökologie und so weiter und so fort. Es gibt dafür ein meiner Meinung nach gutes Beispiel in Leipzig. Die Leipziger haben so ein integratives Stadtplanungsmodul oder Modell entwickelt, wo man also Planungsgebiete auswählt in einem Art Raster, dann definiert, welche Faktoren müssen in diesem Bereich besonders berücksichtigt und beleuchtet werden, dann eine Art Zielkatalog auch einmal auf Verwaltungsebene erarbeitet und im nächsten Schritt diesen Zielkatalog einer Bürgerbeteiligung unterzieht. Und da wird es dann spannend, weil sozusagen die Ansichten der Verwaltung und die Ansichten der Politik und der öffentlichen Hand, die mit den Ansichten der Bürgerinnen und Bürger aufeinandertreffen. Und auslösend oder dann weiterführend mit diesen Ergebnissen aus der Bürgerbeteiligung sich auch Maßnahmen weiterentwickeln. Und das hielte ich nicht nur auf den Donauraum bezogen, sondern insgesamt für ein taugliches Modell, wenn man über die Stadtplanung der Zukunft nachdenkt. Dass also nicht nur fünf Stadtentwickler im elfenbeinernen Turm mit drei Architekten und nur zwei Politiker darüber nachdenken oder vielleicht auf Servietten malen, wo denn was entstehen soll und wie was gebaut werden soll, sondern dass es hier zu einer anderen Entwicklung kommt. Entwicklung kommt. Das wäre mein Ansatz. Und so müsste es auch bei der Donau laufen. Ich bin nicht glücklich damit, dass man jetzt sozusagen über Zuruf sagt, okay, jetzt diskutieren wir den Strand, wo soll die genau hin, etc. Nur, man sollte das als Chance sehen, und so sehe ich es, um etwas aufzuzeigen und etwas anzustoßen. Und beim Strand, weil man immer Strand sagt, es gibt nicht nur einen Sandstrand, es kann auch einen grünen Strand geben. Warum denn nicht? Ja? Also für mich ist nicht zwingend gesagt, dass man dort Sand aufschütten muss. Und das Zweite ist, das soll doch kein Eventstrand werden. Also ich bin in diesen politischen Runden dabei und ich kann Ihnen sagen, von allen politischen Vertretern, die dort sitzen, hat niemand an einen Event oder an einen Ibiza- oder Mallorca-Strand oder Ähnliches gedacht mit Palmen und so weiter. Überhaupt nicht. Im Gegenteil, und darum kommt auch die Kunstuniversität mit ins Spiel, denn von der Gestaltung her gibt es die Idee, das als Kunstprojekt schon auch im öffentlichen Raum zu sehen. Mit einem Thema verhaftet, wie auch etwas gestaltet werden soll. Thema Liegen beispielsweise oder wie auch immer. Und da gibt es ja wohl die Möglichkeit. Und das nicht eingeschränkt oder abgeschottet, sodass das nur manchen zugänglich wäre. Nein, eine Teilung zwischen einem Teil, wo jemand eine Gastronomie anbietet, warum denn nicht, und einen Teil, der konsumfrei bleibt, ohne Konsumzwang. Und in die Richtung würde ich gehen. Und ich kann nur sagen, wenn ich an den Urveraner, an das Urveraner Jahrmarktgelände denke, dann kann ich mit dem Status quo nicht sehr zufrieden sein, denn wir können ja alle nicht zufrieden sein damit, dass dort 1000 Autos täglich parken, in etwa 1000 Stellplätze haben wir. Und wie ökologisch das ist dort, das will ich nicht näher hinterfragen. Also da sieht man schon auch, dass nicht alles eitle Wonne ist. Es gibt manche Bereiche, wo es gut funktioniert, aber jetzt zu sagen, an der Donau oder im Linzer Bereich der Donau ist alles in Ordnung, also davor würde ich stark warnen. Und wenn ich einzelne Beispiele nenne, dann nicht, um sie sozusagen besonders hervorzustreichen oder um was anderes zu vergessen, sondern einfach nur, um es ein bisschen auch vom Gefühl her zu vermitteln, was denn das bedeuten könnte.
Aber es herrscht jetzt ein bisschen Verunsicherung auch in der Bevölkerung mit dem Strand. Warum soll jetzt auf einmal die Donau wieder so in den Mittelpunkt rücken? Manche Leute wollen den Fluss ja einfach trotzdem nur durchfließen lassen. Wie beruhigt man da jetzt die Leute oder wie macht man es jedem recht?
Also wie macht man es jedem recht?
Eben gar nicht.
Wenn ich das wüsste. Diese Frage kann ich nicht beantworten. Ich gebe es zu, wenn man es jedem recht macht. Ich persönlich habe eine Vorstellung, dass man Linz als Vision näher an die Donau bringen soll. Und dass man auch, und das habe ich vorhin gesagt, nicht nur am Wasser, also nicht nur sozusagen auf der Lände, sondern auch im Wasser, mit dem Wasser etwas unternehmen soll und machen kann. Und da geht es mir in erster Linie um die Linzerinnen und Linzer und nicht um die Touristen. Darum habe ich gesagt, auch den Donauraum als Lebensraum zu entdecken und nicht nur für Autoabstellplätze zu nutzen.
Warum entdeckt man denn jetzt erst?
Also ich bin der festen Überzeugung, ich habe das einleitend gesagt, diese Geschichte von mir erzählt vor 20 Jahren. Da hat man gesagt, Wahnsinn, was wollt ihr überhaupt? Seid ihr völlig verrückt und so weiter und das ist alles in Ordnung und wir brauchen das. Und es ist alles gut. Und warum das Interesse aber immer stärker wird, hängt mit Sicherheit mit der Reurbanisierung zusammen. Die Krise der Städte, über die andere viel besser reden können, aber so in den 70er und 80er Jahren, hat letztlich ja dazu geführt, dass man sich auch gewandelt hat. Dieser Wandel hat sich auch in Linz vollzogen, das wissen wir, hin von der Industrie und Sie wissen das alle, Sie kennen diese Schlagworte. Und diese Reurbanisierung hat die Stadt wieder viel stärker, oder Städte, lässt die Städte wieder viel spannender und den städtischen Lebensraum wieder viel spannender erscheinen. und fordert natürlich hier auch auf diese Art und Weise ein, dass es einen Lebensraum auch im Zentrum der Stadt geben muss. Grün etc. Und was wäre denn sonst interessant als Wasserflächen, die sich in der Stadt befinden und der Grünraum, dass man stärker fragt, wie kann man das noch verbessern und stärker auch für die Menschen in der Stadt nutzbar machen.
Ich darf da noch weitergeben, der Herr Gruber hat da noch eine Idee.
Sie sprechen mir eigentlich auch aus der Seele, weil ich auch glaube, dass wir, ich möchte Ihnen einfach auch sagen, wie wir das diskutieren und wie wir das denken. Wir sehen ja Linz als eine der erfolgreichsten Städte, als ein Beispiel einer positiven Wandlung, ich sage jetzt einmal von schmutzig zu sauber und so weiter und so fort. Aber auch eine erfolgreiche Stadt. Wenn man nach Salzburg fährt oder wenn man nach Wien fährt, schaut man sich das an, wie man früher erfolgreich war. Man schaut sich die alten Denkmäler an und so weiter und so fort. Und wenn man nach Linz fährt, kann man sich anschauen, wie man heute erfolgreich ist. Aber, ich glaube, dass zu diesem Erfolg auch etwas dazugehört, nämlich, dass man sozusagen auch wieder bewusst Mensch wird, dass man wieder sozusagen einen Platz hat, sozusagen für Kontemplation, dass man entschleunigt. Und dieser Wunsch in unserer Zeit, das ist meine Interpretation, warum die Menschen wieder zum Fluss wollen, ist eben der Fluss, der Mythos-Fluss, der in Wahrheit einfach sich anbietet, hier sozusagen sich selber wieder zu besinnen, sich selber wieder langsamer zu machen, sich selber wieder bewusst zu werden und zu entschleunigen. Und dazu bedarf es eben eines ruhigen Flusses und eines Bewusstseins sozusagen, dass man hier einen Erholungsraum in diesem Sinne hat, wo vieles Platz hat, aber das nicht den anderen sozusagen in seinem Menschsein, in seinem Menschwerden sozusagen stört. Und so sehe ich auch die Entwicklung des Tourismus in Linz. Wir sehen Gott sei Dank nicht in der Lage, hier Massen anlocken zu müssen, um unsere Bettenburgen oder andere Kapazitäten zu füllen, sondern wir wollen hier Qualität haben. Und ich glaube, dass es sich vereinbaren lässt. Und ich glaube auch, dass viele vielleicht auch die Hausaufgabe, wir haben ja die Hardware in dieser Stadt im Wesentlichen eigentlich geschaffen. Wir haben unsere Museen, wir haben die Kulturhäuser und es geht dann darum, diese zu verfeinern. Sie haben es angesprochen, Anklang zum Beispiel. Ich würde mich auch viel mehr wünschen, hier die Stadt, wenn die Stadt hier investieren würde in eine neue Qualität. Wir wissen ja, diese Häuser, wir haben jetzt gerade das Jubiläum Brucknerhaus gefeiert. Aus organisatorischen Gründen oder wie es früher gebaut wurde, ist vieles nicht möglich, dass man so ein Restaurant autark führen kann, ohne das gesamte Haus sozusagen offen zu haben. Aber hier in Qualität zu investieren, Bestehendes zu verfeinern, Bestehendes aufzuwerten, vielleicht auch im Lentus eine Möglichkeit zu geben, sich ein bisschen auszuweiten. Ich meine, ich würde über diesen architektonischen Ansatz gar nicht reden, dass man nicht auf die Donau schauen kann, sondern dass dort die Küche gebaut wurde. Aber das hat bestimmt aus der Sicht des Architekten auch dazumals einen Sinn gehabt, um die Leute zu konzentrieren auf die Kunstwerke und so weiter. Aber ich glaube einfach, dass man in der Qualitätsverbesserung noch einiges machen kann. Und da braucht man nicht nach neuen Formaten zu rufen. Ich weiß auch, ich bin ja auch, ich meine, ich kriege ja genau solche Schreiben und so weiter, und man hält mir immer den Spiegel anderer Metropolen vor und sagt, jetzt waren wir gerade in Paris und da haben wir die Seine und an der Seine sind diese Beaches und das wollen wir auch in Linz haben und den Künstler, den man da über die Schulter schauen kann, den wollen wir in Linz auch haben und in Wahrheit die Begehrlichkeit ist so eine große und weil Sie von Berlin gesprochen haben, ich habe mir das dort alles angeschaut, ich habe mir die Bäder angeschaut in der Spree und so weiter, ja die sind deswegen gemacht worden, weil man in der Spree den Boden hat gehen können, weil das ein Chemiefluss war, wo man aber es hat dort eben andere Möglichkeiten, den Wannsee und die ganzen Seen rund um in Linz haben wir eine Qualität der öffentlichen Bäder, die ist einfach, ja, das ist Topklasse. Und hier ist aber der Wunsch gewesen, so etwas ein bisschen an die Donau zu bringen. Und die Öffnung des Parkbades und hier neue Konzepte im Zusammenhang mit dem Parkbad würde mir auch sehr persönlich, sehr, das ist meine eigene Meinung, sehr besser gefallen als wie so künstliche Palmenstrände und was weiß ich.
Wir haben jetzt ein paar Meldungen. Hast du hinten das Mikrofon? Ja. Faktor. Bitte schön.
Also, mich würde interessieren, inwiefern Begegnungsflächen bedrängt werden, die kommerzfrei bleiben. Das heißt, wo einfach die Begegnung zwischen Leuten, die aus dem Schiff kommen und Leuten, die in Linz sind, dass man da dem irgendwie entgegenwirkt. Also dass es da nicht nur
Donaupark ist eine Begegnungsfläche.
Zum Beispiel der Donaupark, die Donauländer, ist eine Begegnungsfläche, aber Leute, die, also die Donau ist ja wie eine Autobahn, schifffahrtsmäßig gesehen. Wie viele Schiffe da fahren, wie viele Personen auf den Schiffen fahren, das ist ja wie eine Autobahn. Und dann der Charme ist halt dann auch wie bei einer Raststätte. Die kommen an, werden mit den Bussen zum Lentos oder woanders hingebracht.
Ja, bei uns nicht, bei uns gehen wir alles zu Fuß, weil alles Walking Distance ist.
Aha, es ist Walking Distance.
Also, ich sag's nur, ich meine, da braucht kein Bus.
Doch, die Busse fahren fast in die Donau.
Nein, das sind ja wieder andere
Gut,
Busse.
Gut, es sind wieder andere Busse. Aber dennoch, ja, der Charme ist, ich vergleiche das halt mit einer Autobus-Raststätte ein bisschen deshalb auch ein bisschen überspitzt, weil die Begegnungsflächen, es ist ja natürlich, die Linzer bleiben unter sich, die Touristen werden gehen oder werden gefahren, wie auch immer, weg von den Schiffen, hin zu den Schiffen und die Empfindlichkeit und die Bedenken, die dann geäußert werden, die verstehe ich und die finde ich auch gut. Begegnungsflächen zu machen, die kommerzielles zulassen, aber auch kommerzfreies ermöglichen, da wünsche ich mir eigentlich eine größere Information. Also zum Beispiel Bären mit Aare schwimmen, wo es eine Kultur gibt. Die gehen dort rein und gibt so ein Strömungsschwimmen und unten, also das ist einfach kultiviert dort. In Linz stelle ich mir schwierig vor, wenn der Ort sich Schiffe schwimmen und außerdem, wenn dann immer Leute mit Badehosen über die Donauländer, ist spannend, aber es wäre nicht unspannend, das anzudenken, wo die Donau halt einfach dann anders belebt wird, außer nur die Massen der Schifffahrt zu begrüßen, ihnen was zu bieten und auch wieder wegzubringen. Also wirklich die Donau und den Donauuferbereich als Begegnungsfläche zu machen. Und Uferseite, natürlich tut es ein bisschen weh, wenn da lauter Autos stehen, aber mir persönlich ist lieber, die stehen da drüben, als sie fahren in der Stadt herum. Auch wenn Linz jetzt nicht wirklich was verdient dran. Aber das war schon mein Statement, danke.
Ja, bitte. Und dann habe ich da drin die
Dame. Du hast mich ein bisschen herausgefordert, weil du jetzt zweimal, das war eigentlich nicht geplant, aber du hast jetzt zweimal den Parkplatz drüben genannt. Und also in Urfa und mit dem Grund, warum das ja auch als Parkfläche genutzt ist, war zumindest immer die Begründung, vor allem auch der zuständigen ÖVP-Referentin, weil das ja als für den Urferaner Jahrmarkt die wichtige Fläche ist und deswegen es schwierig ist, dort was anderes zu machen. Und ich habe jetzt ein bisschen gehört aus deinen Wortmeldungen, dass du durchaus dir da eine Diskussion vorstellen kannst. Und das hätte ich jetzt einfach gern gewusst, für zukünftige Diskussionen, auch politischer Art, ob das für die ÖVP jetzt eine Option ist, dass man sozusagen Parkplatz und auch Urferaner Jahrmarkt anders situiert, um diesen zentralen Platz in der Stadt für Lebensqualität zu nutzen. Das fand ich echt spannend.
Dann darf ich das Mikro reichen.
Das Thema mit der Bewegung, eine Begegnungsfläche finde ich interessant, ja. Also dieser Gedanke, weil es ja viel aussagt auch darüber, wie man denn überhaupt damit umgegangen ist. Und ich empfehle allen auf der Linzer Seite die obere Donaulände mal zu erkunden. Und das einmal zu sehen, wo dort also die Schiffe anlegen, wie barrierefrei das Ganze gestaltet ist, etc. Und da wird man seine Wunder erleben, seine blauen Wunder in dem Fall. Nämlich, das ist so also für mich ist das vorsinnflutartig, ja, was dort, wie das dort auch gestaltet ist, und welches Augenmerk man in diese Richtung auch lenkt. Und das Zweite ist, bei der Gelegenheit, es soll der Radweg Linz-Willering ja hier hereinkommen. Und da ist die Frage, wie führt man diesen Radweg auch auf die Nibelungenbrücke herauf? Und aus meiner Sicht muss man da auch mitplanen, wie man die Gäste beispielsweise, aber nicht nur für Gäste, sondern auch andere, wie man den Zugang von der Nibelungenbrücke hin zur oberen Donaulände hier gestalten könnte, ob man hier nicht auch eine Rampe, ja, sozusagen heraufzieht zur Nibelungenbrücke und da eine bessere Anbindung an den Hauptplatz schaffen kann. Und das sind eben alles so Themen, die man nur in einer gesamtheitlichen Betrachtung wirklich in einem guten Planungsprozess auch schaffen kann. Liebe Ursula, ich glaube, die ÖVP ist völlig unverdächtig, dass wir den Urvermarkt, also dass wir das Urvermarktgelände nicht attraktivieren wollen. Da gibt es eine lange Geschichte und Anträge etc., dass uns hier eine Änderung stark am Herzen liegt. Und wie man das mit dem Urvermarkt vereinbaren kann oder nicht, darüber müsste man nachdenken und sonst darüber nachdenken, was man alternativ unternehmen könnte. Also da sind wir absolut gesprächsbereit.
Darf ich? Da, bitte.
Okay, wenn ich jetzt schon einen Stadtpolitiker die Worte Nibelungenbrücke und Urvermarkt, Nibelungenbrücke und Radfahrer gemeinsam in einem Satz in den Mund nehmen höre, dann kämen da natürlich viele andere Sachen, aber das wäre eine andere Podiumsdiskussion. Nochmal ganz grundsätzlich zurück zu der eigentlichen Fragestellung, nämlich Lebensraum an der Donau in Linz ist ja eigentlich ein über 200 Jahre altes Thema. Sogar bevor die Donau begradigt worden ist, waren die ganzen Schwemmländer, Meandergebiete, ein rege genutzter Naherholungsraum, es hat Ruderstrecken gegeben, alles Mögliche. Und ich glaube, da hat sich grundsätzlich in den letzten 200 Jahren nicht wirklich was geändert. Die Donau wird nach wie vor von den Bürgerinnen und Bürgern genutzt. Ich bin Läufer, ich bin Radfahrer, ich bin so gut wie jeden Tag entlang von der Donau unterwegs. Zu jeder Tages- und Uhrzeit sind da Leute unterwegs. Und ich glaube, dass es eher jetzt eine andere Frage ist, die hier diskutiert wird, nämlich wie man den Raum attraktivisiert im Sinne von immobilientechnischen Geschichten, stadtentwicklungstechnischen Geschichten. Es wird nach wie vor groß mit Glas an der Donauländer gebaut, die Oberbank ist als nächstes dran, ist jetzt um für den heroberen Teil zu sprechen. Genauso gut gibt es, wie gesagt, im Winterhafen jetzt diese ganze neue Wohnsiedlung, die jetzt zwar viel für ihre Wohnungen bezahlt haben, die jetzt zwar hoch oben sind und rausschauen können, aber sie blicken in Wirklichkeit auf einen halbgenutzten Hafen runter, in dem ein Ruderverein mit Schriftzeichen aus dem letzten Jahrhundert irgendwie da als einziger wirklich residiert und alte Bunkeranlagen vergraben sind aus dem Zweiten Weltkrieg. Und natürlich gibt es das Interesse, da irgendwas zu machen. Ich verstehe das auch jetzt aus Sicht der neuen Mieter, weil die wollen natürlich irgendwas Fesches, Hübsches, Hippes, Badeschiff, Donausparmäßiges haben. Und dann nochmal zwei Häfen weiter runter ist jetzt halt neu angelandet worden, beziehungsweise hat die Industrie gerade wieder ganz neue Bedürfnisse. Also es gibt viel Entwicklung und das ist auch spannend, aber ich will trotzdem immer so im Hinterkopf behalten, das ist ein offener Raum, das ist ein freier Raum und das sollte es auch bleiben. Und der eine oder andere Kiosk, der tut niemandem weh, da müsste man nicht lange drüber diskutieren. Aber ich glaube, die dahinterliegende Gefahr ist, und es ist auch ganz gut vom Kollegen auch der Mediaspray angesprochen worden. Die Mediaspray ist das absolute Nicht-Ziel, das wir, glaube ich, hier haben, nämlich dass da großartig ganze Donau- oder Wasser, Riverfront, Immobilien aufgekauft werden und dann zubetoniert werden. Und eben diese ganzen alten gesessenen Pionierpflanzen, die es eben hier gibt, mit Schwemmland, mit Times, habe ich schon angesprochen worden, dass auf die nicht gehört wird. Und das sollte beachtet werden, finde ich.
Kann man das Mikro dann tucken? Die haben schon sehr lange aufgedeckt. Sie kommen dann eh noch mal drauf versprochen. Nein, so schnell wird
es. Gibt es da Antwort von der Politik? Oder die Fragen?
Können wir gerne machen, oder? Machen wir eine zweite Frage dazu? Gibt es da?
Ja, ist dann auch irgendwie. Ich spreche da für die Donautica, praktisch dieses Department der Stadtwerkstatt. Und das schon 4 Jahre auf der Donau arbeitet jetzt und versucht, neue Ideen irgendwie umzusetzen. Und es hat sich gezeigt, wir haben natürlich da vieles mitgemacht und sehr viele Projekte, die am Reißbrett entstanden sind, wie Linzauge und auf der Strand, hat gezeigt, dass das alles irgendwie, natürlich, dass man auch auf die Praktiker hören muss auf der Donau, ja, dass man mit dem Strom arbeiten muss und nicht gegen den Strom irgendwas planen und irgendwie dem was entgegenstellen. Ja. Mit dem Strom heißt praktisch den Zugang
zum Wasser irgendwie zu erleichtern. Ja. Dieser grobe Steinwurf, der da überall ist und so, ja, der eigentlich nur ein Rattenloch ist, viel mehr ist es ja nicht und so, ja, der gehört einmal irgendwie, mit dem gehört einmal was gemacht und so. Ja. Wir haben das schon versucht bei der Lände der Stadtwerkstatt und so, da irgendwas zu machen, ja. Aber der Bedarf ist ein bisschen anderer Strategien, ja. Ein Strand kann man auch erzeugen, ja, den muss man nicht aufschütten. Ja. Wenn man da Buhnen reinmacht in die Donau, dann entsteht der Strand beim nächsten Hochwasser alleine. Ja. Dann kommt der Sand und dann wird das wird überall in den Meeren gemacht. Wenn man Sand haben will, setzt man Buhnen, ja, und dann wird der Sand angeschwemmt. Ja. Man muss also mit dem Strom arbeiten und nicht gegen den Strom.
Darf man doch jetzt eine Antwort vom Touristiker, bitte?
Nicht direkt von Touristik, aber weil ich mit dem auch schon lang beschäftigt und die Rotzensteiner, das ist ja wirklich ein Übel. Nur das Problem ist, ab dem Treppelweg bis zu der Donauoberfläche ist die Zuständigkeit bei der Via Donau, also bei der Republik Österreich, und die zu motivieren, gerade in Linz sozusagen, das anders zu machen, da wünsche ich der Politik viel Glück. Also wir haben es alles nicht geschafft. Ich weiß nicht, das ist die Herausforderung. Das andere gebe ich zu bedenken, das ist sozusagen auch die Strömungsgeschwindigkeit der Donau. Wir haben ja diese Vaporetto-Ideen und diese sozusagen Taxi, Donau-Taxi und das alles geprüft und alles prüfen lassen. Das scheitert zum Teil, ich sage jetzt einmal, an der Geschwindigkeit und so weiter und so fort.
Aber man sieht ja auch, was bei Fachkräften rauskommt, die Hutsauge,
die Straße. Ja, aber ich sage jetzt einfach, die Idee war ja gut. Ich möchte in dem Zusammenhang mit den Radlfahrern noch was sagen, was vielleicht auch ein bisschen zu kurz kommt. Linz liegt am Donauradweg Nummer 1. Wir haben allein, jedes Jahr machen wir eine Zählung der Radfahrer. Es sind allein die Strecke von Passau nach Wien, fahren ungefähr 51.000 Radlfahrer. Damit wir wissen, es machen 145.000 Radfahrer Kurzurlaube in der Gegend, und mit den Tagestouristen über 200.000 Radfahrer, wobei sozusagen den Donauradweg im Jahr ca. 600.000 Personen nutzen. Der Umsatz natürlich, ich sage mir einfach dazu, es wird in diesen Tagesausgaben dieser Donauradfahrer um die 100 Millionen Euro ausgegeben. Das sind jetzt so Zahlen, die ich einfach einmal in den Raum stelle, weil das Ganze natürlich auch ein Geschäft ist. So genauso wie wir jetzt an beiden Seiten der Donau den Donausteig sozusagen auch etabliert haben. Die Werbegemeinschaft Donau umfasst hier 42 Mitgliedsgemeinden jeglichen politischen Couleurs. Auch deutsche Gemeinden sind da dabei. Das ist auch einmalig in diesen grenzübergreifenden Idee. Von Passau bis St. Nikola. Und es werden entlang des Donausteiges, also wo es nur ums Wandern geht, Haltepunkte und Betafelbeschriftung und die Tafeln sind, lukrieren wir hier, also die Betriebe an der Donau, über 15.000 Nächtigungen, die einfach den Donausteig benutzen, wandern sozusagen benutzen. Und wenn man das sozusagen auch wieder den touristischen Umsatz für die Betriebe entlang der Donau betrachtet, dann sind es auch über 2 Millionen Euro, die hier als Umsatz ins Land gebracht werden. Und die Herkunft der Menschen teilt sich zu ungefähr 50%, sind es ausländische und sonst inländische. Das nur zu dem Aspekt, ich weiß nicht, das gehört und das ist alles ein bisschen profan. Ich wollte einfach nur sagen, dass die Radfahrer, die touristische Nutzung des Donauradweges natürlich auch vielleicht eine Möglichkeit ist, das Thema Radfahren auch populärer zu machen, auch wenn es sich hier um eine touristische Angelegenheit handelt. Aber immerhin vielleicht motiviert es den einen oder den anderen auch
weiter das Rad zu benutzen. Nicht nur Sie, der jede hat der Donner vor.
Haben Sie schon mal gesagt, dass Sie den Radplatz zwischen Burgdorf und Hauptplatz gegen die Einbahnradwege mit
Reisen? Ich sage Ihnen was, ich habe schon viele Radfahrer gesehen, die auch verwirrt waren, aber die also nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich.
Ich stimme dazu, der Grundsatz ist auch nicht nach dem Waffen, nach dem Krieg und so weiter. Also alles außer Frage. Aber wenn man sich schon mal als USP dann auch auf die Fahne nimmt, dann sollte man auch dafür sorgen, dass die Leute dann auch entsprechend schnell die Donau queren können.
Das hat ja der Herr Vizebürgermeister gemeint mit dem Donauradweg. Wir sind ja dabei mit dem Land Oberösterreich, mit dem, ich glaube, das hat man der Hesel, die Seite von Wienerring als Radweg sozusagen auszubauen, weil ja das auch nicht für den Radfahrer angenehm ist, wenn er in die LKWs oder wenn er in die von Gefährlichkeit will ich gar nicht reden, aber es ist auch nicht angenehm, hier zu fahren. Ich glaube überhaupt, dass man da noch einige, ich sage es einmal, aufzuholen hat.
Jetzt habe ich da noch eine Wortmeldung und dann sind sie sofort wieder. Ich schrei. Bitte schön.
Ich würde noch gerne einmal auf die Stadtwerkstatt zurückkommen, weil mir vor allem auch die freie Nutzung vom Donauraum interessiert, wo eben auch kein Kommerz ist und es vielleicht auch künstlerisch etc. genutzt wird. Also wir haben jetzt zwar schon kurz das Bild gesehen, aber mir würde noch mehr konkret, was so Utopien oder Visionen vielleicht sind von der Stadtwerkstatt interessieren und woran es auch vielleicht konkret hapert, also oder nicht mehr scheitert.
Naja, woran es manchmal scheitert. Genau, um jetzt irgendwie nur mal das zu verdeutlichen oder so quasi, dass die Grundintention der Stadtwerkstatt eben, du hast das eh gerade angesprochen, die ist eben wirklich einen Freiraum zu schaffen, wo es nicht um Kommerz geht. Wir haben da eben aus dem Blickwinkel natürlich des Tourismus oder auch der Politik, natürlich geht es um Reurbanisierung und da ist natürlich der Fokus auf, wie entwickelt sich die Stadt weiter, wie können wir sozusagen neue Wohnungen lukrieren, wie können wir sie möglichst teuer vermieten, etc. etc. Also das spielt ja dann bei einer Reurbanisierung sozusagen alles mit. Uns geht es wirklich darum, oder so eben so einen Freiraum an der Donau zu schaffen, eben für Muße, für Müßiggang, für Entschleunigung. Das ist genau eben das, was auch vorhin schon angesprochen wurde. Also ich glaube, der Trend geht eben genau in die gegenteilige Richtung, auch wenn jetzt irgendwie oft gesagt wird, nein, wir müssen das irgendwie gesamtheitlich irgendwie konzipieren und angehen. Also es ist wirklich so eine Art Oase oder so, wo quasi jeder und jede eingeladen ist, sozusagen auch mitzugestalten. Also wir sind jetzt nicht sozusagen ein abgekarteter Verein oder so, sondern wir haben durchaus auch dort auf der Länder immer wieder Passantinnen bei uns, denen wir sozusagen erläutern, was wir machen. Gestalteten Wildwuchs sozusagen bis hin zu wirklich Kunstprojekten oder so. Leo Schatzl sitzt auch da hinten, der hat beispielsweise auch für die Kunstuniversität auch Aktionen sozusagen auf der Stadtwerkstatt Länder initiiert hat und durchgeführt hat, gemeinsam mit Stadtwerkstatt. Also es ist ein Experimentierfeld, ja, und es, ich will jetzt da gar keine einzelnen Aktivitäten herausgreifen, weil es sozusagen eine langfristige, grundlegende Auseinandersetzung mit dem Element Wasser ist, ja. Auch was Franz Xaver bereits angesprochen hat, also es geht auch darum, sich wirklich Kompetenzen anzueignen und dann auch sozusagen kompetent zu sein, ja, also auch quasi als Person auftreten zu können, weil man sich eben mit den Gegebenheiten der Donau auskennt, ja, also wir beschäftigen uns ja quasi schon lange Jahre sozusagen damit, ja. Insofern ist es uns eben auch ein Anliegen, adäquat eingebunden zu sein und damit meine ich jetzt nur nicht die Donauten und die Donautinnen sozusagen, sondern auch alle interessierten Personen, weil Sie, Herr Vizebürgermeister, gesagt haben, ja, es wird ja dann wieder auf Beamten- und Beamtinnen-Ebene sozusagen entworfen und dann gibt es eine Bürgerinnenbeteiligung. Ja. Also ich glaube schon irgendwie, dass es um wirklich ein umfassendes Konzept und einen Plan gibt oder so, dass es da wirklich mehr Bedarf. Ja. Ist die Frage beantwortet?
Gut. Darf ich bitte das Mikrofon gleich davor geben zu den zwei Damen? Sie haben zuerst auch noch eine Frage gehabt, wo man sage, bitte.
So, jetzt fange ich mit der Spree an. Also als das Bundeskanzleramt gebaut wurde, war der erste Eventstrand, weil ja plötzlich alles, weiß ich was, ja, sich darum gedreht hat. Dann fingen einige Eventstrände mehr an. Dann zog ich weg und als sie dann zu Besuch kamen, haben meine Leute, die Touristen aus halt Oberösterreich, durch Berlin geführt und haben gesagt, guck mal das. Als ich noch in der Politik war in Berlin, haben wir gegen den Spreeausbau demonstriert und wir waren erfolgreich. Sonst würden nämlich am Schloss Charlottenburg jetzt 180 bis 200 Meter große Schubschiffe fahren. So breit sollte sie ausgebaut werden. Und ich bin froh, dass wir es verhindert haben. Und es ist so, dass diese Eventsstrände im Moment auch wieder rückläufig sind, weil sich keiner hält. Das ist das Erste. Also Dinge, die installiert wurden, so wie Sie sagen, zu betoniert, müssen jetzt irgendwie wieder, sage ich, belebt werden. In welcher Art auch immer. Der Wannsee, den haben Sie auch angesprochen, muss ich sagen, ist ein Gewässer, was hier auch selten ist, wo man einfach wirklich, da ist der Strand und man kann ins Wasser. Ist wurscht, ja. Man geht spazieren, sagt so, man hüpft jetzt rein und kann wieder rausgehen. Das sind die Sachen, die wirklich noch in Berlin möglich sind, was hier nicht ist. Und was ich in meinem Bezirk... Ja, aber es sind... Ja, aber die meisten sind bebaut. Die meisten sind bebaut, sage ich mal. Ich sage jetzt nur als Beispiel, weil Sie sagten mit den Eventsstränden, ja. Jetzt haben Sie mich rausgebracht. Okay, was ich jetzt noch... Nein, ist okay. Auf alle Fälle ist es so, dass das immer im Nachhinein überlegt wird, ja, warum haben wir das tun müssen? Weshalb? Weil irgendjemand gekommen ist, gesagt hat, das ist gut, wie nach der Wende in Deutschland, sage ich mal, brauchten wir Geld, also hat man irgendwas ins Leben gerufen. Jetzt wollte ich nochmal zu dir und zu Ihnen sagen, mit der Kunstuniversität, mir fehlt, wenn schon jetzt Konzepte entwickelt werden, weshalb werden die nicht vorgestellt? Weshalb sagt man nicht im Audimax von der Kunstuni, wir laden jetzt regelmäßig alle, weiß ich was, 4 Wochen, alle 14 Tage ein, um die Bürger und Bürgerinnen mit zur Gestaltung zu animieren. Auch verschiedene Personen, zum Beispiel, was mir auch fehlt, sind die Kinder. Die Kinder werden absolut nicht berücksichtigt. Es gibt hier den Spielplatz an der Donau. Und ansonsten, muss ich sagen, ist nicht so viel los, wo ich sage, dass Kinder also wirklich animiert werden, auch an der Donau, sich niederzulassen. Zum Beispiel kleine Wasserspiele oder sowas. Das gibt es woanders schon in anderen Städten. Auf alle Fälle muss ich sagen, die Donau soll so belassen werden, wie sie ist. Vielleicht dieser Treppelsteig wirklich ein bisschen barrierefreier ausgebaut, ansonsten sage ich, fehlt nichts.
Wollten Sie auch noch? Oder? Bitte.
Ich habe bis 2003 20 Jahre in Graz gelebt, an der Mur. In der Zeit, wo die unglaubliche Murinsel gebaut worden ist, ein Gebilde mitten in der Mur. Und das hat darin geendet, dass ein Café dort war und sonst gar nichts. Und dann kam ich nach Linz zurück, nach langer Zeit, und habe mich sofort aufs Fahrrad gesetzt, das tue ich auch jetzt regelmäßig, und war erstaunt über diese herrliche Strecke bis zum Plätschinger See. Und ich bin jetzt ein bisschen erstaunt, dass wir, wenn wir von der Donau und Donau an die Stadt, immer nur von der Strecke bis, von der Nibelungenbrücke bis zum Hafen reden. Nach der Donaubrücke, nach der Eisenbahnbrücke, dann geht's ja erst richtig los mit dem, wovon wir jetzt schwärmen. Nämlich mit dem freien Zugang zu unglaublich viel Event, das täglich genützt wird. Von vielen, vielen Sportlern aller Arten, von Kindern, wo alles da ist, was man sich nur wünschen kann, auf einem weiten Raum, wo niemand aggressiv werden muss, weil genügend Platz da ist. Und es geht bis zum Plätschinger See und dort können unzählige Menschen leben, können ihr Wochenende verbringen, können dort grillen und alles haben, ohne dass es irgendein Dauerproblem geben würde. Da ist doch schon ein wunderbares Konzept oder eine zufällige Entwicklung, das weiß ich nicht, schon längst passiert. Und ich denke, das ist... statt dass wir also für noch mehr Belebung von der kurzen Strecke, die eh so belebt ist und beleuchtet ist, reden, wäre es vielleicht viel besser, den Weg noch weiter mehr zu öffnen, damit Leute merken, dahinter ist ja noch viel.
Was, magst du irgendwer was dazu sagen am Podium zu dieser Idee, Herr Fitzbürgermeister? Gute Idee, oder?
Ja, ich wollte ein paar Sachen noch was sagen. Das eine ist die Idee mit der Bürgerbeteiligung für das Projekt Strand. Das ist was, was ich mir mitnehme, weil das ist, glaube ich, noch nicht wirklich mitgedacht. Das zweite ist, was zur Reurbanisierung gesagt worden ist. Also Reurbanisierung, damit meine ich, ja, dass wir eine Zeit hatten, wo man aus der Stadt hinausgezogen ist, ja, aus verschiedenen Gründen. Und es ist aber gegenwärtig und jetzt schon seit 10 Jahren eine Bewegung gibt, wo man wieder in die Stadt hereinzieht. Und das meine ich mit Reurbanisierung. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man dadurch viel mehr Wohnungen teurer vermietet oder gebaut oder wie auch immer werden dadurch. Das meine ich nicht, sondern ich meine nur, dass es so etwas wie eine Renaissance der Städte nach der Krise der Städte wieder gegeben hat und gibt. Und das ist daher auch die Auseinandersetzung mit Naherholungsräumen in der Stadt stärker gegeben ist als noch vor 20 Jahren. Das ist meine These. Das dritte, exklusiv Flächen oder keine Freiflächen mehr, Winterhafen etc. Also dem rede ich überhaupt nicht das Wort. Die Frage ist nur, wer in letzter Zeit einmal im Winterhafen war, wird feststellen, dass dort viele Plätze verwaist sind. Und ich frage mich, ob uns das so zufriedenstellen kann. Also mich persönlich nicht. Und das dritte oder das vierte ist zum Thema, ja, was funktioniert gut, das stimmt. Da gäbe es noch andere Beispiele auch. Es ist richtig, dass der Bereich der Heilhammer Au hinaus, dass dort wunderbare Flächen gegeben sind, die man herrlich nutzen kann. Dort kann man aber zum Beispiel auch darüber nachdenken, ob es darüber hinaus noch Möglichkeiten gäbe, ob man zum Beispiel noch zusätzliche Streuobstwiesen anpflanzen könnte, um dort diesen Trend auch von gemeinsamen Garteln oder Ähnlichem voranzutreiben. Also warum nicht? Warum soll man nicht darüber nachdenken dürfen? Und mit einem stimme ich nicht mit Ihnen überein, dass alles gut ist, dem kann ich nichts abgewinnen, denn solange einer der schönsten Plätze an der Donau als Parkplatz genutzt ist, kann man nicht zufrieden sein.
Bitte, gibt's noch?
Mich würde interessieren, wie weit jetzt Sie, Herr Frey, und Sie, Frau Rollig, als Leiter und Leiterinnen von Kulturinstitutionen, Projekte, Veranstaltungen, die mehr sich zur Donau öffnen, sei es auch bauliche Veränderungen oder Öffnungen bei Ihren Gebäuden, ob es da konkrete Pläne gibt und da vielleicht auch Zusammenarbeit von so benachbarten Institutionen wie Brucknerhaus und Lentos Museum. Danke.
Also es gibt ja schon die Klangwolke, die bleibt bestehen. Ich würde mir auch wünschen, dass das Anklang im Restaurant das ganze Jahr offen hat. Das bedeutet aber wirklich, wie Manfred Grubauer schon sagte, es hängt von der größeren Investitionssumme ab. Meine Unterstützung hätte es komplett. Ich wünsche mir das geradezu, dass der Caterer einen durchgehenden Betrieb hat, aber im Augenblick ist das aus Kostengründen leider nicht möglich, aber es wäre eine wirkliche Vision. Ansonsten ist es ja nur ein Gedanke, wenn ich dafür viel Aufwand und jedes Jahr um hohes städtisches Budget kämpfe und für viele Linzerinnen und Linzer, für 100.000 Besucher nach Möglichkeit, eine Klangwolke gratis zu veranstalten, wo ich mit hohem logistischem Aufwand für diesen einen Abend eine Bühne aufbaue, zu sagen, wenn ich diesen hohen logistischen Aufwand schon habe, soll ich mir nicht in irgendeiner Form Gedanken machen, wie ich an diesem wunderschönen Ort diese Bühne vielleicht eine Woche oder sogar 2 Wochen stehen lassen kann und das nutzen kann, um irgendwie schöne Open-Air-Geschichten dort zu machen. Das stört keinen, es geht um Abendveranstaltungen für 2 Stunden. das kann nur eine Bereicherung sein, hat sich auch überall, wo sowas an Gewässern grundsätzlich stattgefunden hat, überall sozusagen beliebt und dann erfolgreich gemacht. Das sind Überlegungen, die ich im Augenblick nur habe, aber es ist nichts weiter als in einer Brainstorming-Atmosphäre. Aber es sind Gedanken, die vielleicht irgendwann zu einem Ergebnis führen können. Und Kooperationen sind immer wünschenswert, wie sie schon erwähnt hat. In diesem Donaupark gibt es zahlreiche Skulpturen, das befürworten wir sehr. Und alle Arten, die es von Kooperationen zwischen bildender und darstellender Kunst sind, sind natürlich begrüßenswert.
Also es hat von Seiten des Länders in den letzten Jahren auch immer wieder einzelne Aktionen im Raum vor und um das Museum gegeben, also sei es jetzt als Teil von Ausstellungen oder, was uns einerseits leichter fällt, aber auch vielleicht sogar lieber ist, in Form von Kooperationen mit anderen Veranstaltungen. Also ich erwähne jetzt als Beispiel das Linzfest, nicht, das ja in diesem Raum auch stattfindet und in dem eine dann schon traditionsreiche Einrichtung ist. Und das Lenters ist also, hat einen ganz wichtigen Part auch in der Konzeption und bringt zu diesem Fest auch jedes Mal ein eigenes Programm ein, wobei es uns da auch immer wichtig ist, den Außenraum mit unserem Ausstellungsprogramm zu verknüpfen, also diese gläsernen Wände dann auch in dem Zusammenhang wirklich durchlässig zu machen. Und der Skulpturenpark ist das eine, nicht? Der Skulpturenpark, da haben wir die Überlegung gehabt, sozusagen auch durch Aufwertung, wieder durch eine Renovierung, die uns eben 2009 möglich wurde, weil da geht es ja doch auch um finanzielle Mittel, die nicht aus dem laufenden Budget bezahlt werden können, sozusagen den auch wieder aufzuwerten. Aber das sage ich auch wirklich mit Bedauern, dass das nicht nachhaltig gelungen ist. Also, dass man ihn eigentlich kurz schon wieder renovieren müsste. Aber wir sind natürlich alle Diskussionen über Kunst im öffentlichen Raum mehr als geläufig. Das war immer ein wichtiger Teil meiner Arbeit auch in früheren Jahren. Und der Skulpturenpark ist natürlich eine, vielleicht heute auch nicht unbedingt so die relevanteste Form von Kunst im öffentlichen Raum. Und es ist ein absolutes Desideratum. Also hier auch neue Formen zu entwickeln. Und die Debatte bei uns hat auch schon begonnen, über das schon Stattgefundene hinaus auch wirklich aktiv jetzt mitzudenken, wenn es diese gemeinsame und gemeinschaftliche Anstrengung der Stadt gibt, dann wird das Lenters eben, das sich auch als ein Motor der Entwicklung in dieser Stadt versteht, auch sicher dabei sein. Und da dürfen wir uns vielleicht auch ein bisschen hineinreklamieren in den Prozess dieser Entwicklungen.
Bitte, gibt es noch weitere Fragen? Hier haben wir noch zwei, bitte da hinten. Kommt schon.
Plättl, ich wohne in Leonding und in dieser Gemeinde gibt es einige Großbetriebe. Einer davon, die Firma Rosenbauer, beschäftigt so viel offenbar notwendigerweise mobile Mitarbeiter, dass man den dortigen Firmenparkplatz mit dem Parkplatz am Jahrmarktgelände vergleichen kann. Und alle Persönlichkeiten, welchen dieser Parkplatz ein Dorn im Auge ist, kann ich nur einladen, sich darüber Gedanken zu machen, welche Alternativen es gäbe. Und nachdem in der letzten Zeit mit Gemeindezusammenlegungen auch im Westen, die auch im Westen von Linz im Gespräch waren, zum Beispiel Buchenau oder anderswo, gerade nicht ein besonderer Erfolg erzielt worden ist, sehe ich da also nach der Methode, die Parkplätze, die sind halt bisher nach dem Floriani-Prinzip geschaffen worden und so wird es auch die Zukunft sein, denn dass alle, die also mit diesen, dass alle, die mit diesen Fahrzeugen eine einen guten Zugang zu ihren Arbeitsplätzen über die öffentlichen Verkehrsmittel haben, das wird wohl niemand behaupten wollen. Was da so in den Medien zu lesen ist, von Auflassung, von Nebenbahnen und so weiter und so fort. Leonding zum Beispiel hat keinen einzigen Bahnanschluss, weder an die Türenbahn noch an die Westbahn. Und Mitarbeiter der Firma haben mir zum Beispiel einmal gesagt, ja, sie kommen aus Ulrichsberg und sie müssen zu einer Zeit im Betrieb sein, wo noch lange kein öffentliches Verkehrsmittel das ermöglicht. Und dann möchte ich noch bemerken, mit verschiedenen Attraktionen, wie zum Beispiel der Linzer Torte in der Donau, ist man bekanntlich baden gegangen. Es gibt andere Beispiele, die sicher besser angenommen werden. Ich glaube, im Wiener Donaukanal, ja, da gibt es ein Badeschiff, oder hat es zumindest früher gegeben. Und die Klangwolke ist in Linz auch eine Attraktion, und die beleuchteten Kulturtempel finde ich ausreichend. Das ist nämlich eine Attraktion, die sich sehen lassen kann. Braucht man, glaube ich, nicht nach Leipzig fahren.
Eine Frage, glaube ich, da hinten die Dame ist noch, gell? Dann werden wir schon langsam zum Ende kommen.
Es freut mich, dass ich so leicht ökologische Ansätze gehört habe in der Diskussionsrunde und dass einfach auch Ökologen und Soziologen eingebunden werden in die Planung. Umso mehr hat es mich vor kurzem verwundert, dass auf der Urfahraner-Seite ein Unternehmen jetzt Fuß gefasst hat. Das nennen sie speedbootfahren.at. Die haben keine Auflagen, die können quasi rund um die Uhr mit dem Speedboot auf der Donau fahren. Da frage ich mich dann etwas, wo bleibt da die Beruhigung, oder ist das, versteht man das unter Donaubelebung? Das würde mich interessieren, also wer da diese Berechtigungen oder das freigibt oder entscheidet. Man hat eigentlich in den Medien nichts drüber gehört. Danke.
Wer hat da eine Antwort bereit, bitte?
Zum Speedboot, ich höre das jetzt vorhin zum ersten Mal, aber vielleicht hängt das damit zusammen, dass die Donau, und das ist auch vergessen, weil immer nur ein internationaler Fluss ist. Und ich meine, die Stadt hat einmal sogar Schwierigkeiten gehabt, ein versunkenes Hausboot, das an der Nibelungenbrücken da so halb versunken ist, zu entfernen, weil das einfach keine rechtliche Grundlage für das ist. Also das sollte man berücksichtigen in der Diskussion, dass es sich bei der Donau hier um internationales Fahrgewässer handelt, und das ist halt einfach auch eine Facette davon, wenn man es einmal so. Zu der Linzertorte muss ich sagen, was ich auch was sagen, die Linzertorte ist nicht versenkt worden. Ich meine, obwohl es vielleicht ab und zu gut war, wenn es ein bisschen feuchter war, aber sie ist nicht versenkt. Sprache bitte Bewusstsein, also das war das Linzer Auge und nicht die Linzer dort. Nein, sag's nur, nein, ich wehre mich schon. Und ich muss mich nur einmal in dem Kreis auch bedanken, auch beim Professor Freier und bei der Stella Rolig. Sie stellen natürlich auch ihr Licht unter den Scheffel. Gerade die Stella Rolig eröffnet am 3. Oktober eine Ausstellung, die heißt Reines Wasser. Da geht es in Wahrheit auch um einen Bezug, natürlich auch zum Fluss, und der Professor Frey ist der Veranstalter des größten Marathons, und der heißt ja nicht zufällig Donaumarathon, weil wir eben versuchen, in den ganzen Bezeichnungen und in der Sprache sozusagen auch die Donau immer wieder zu thematisieren. Wir haben den Ring der Nibelungen im Musiktheater, natürlich Verbindung Rhein-Main oder Rhein-Donau. Und so gesehen geht es uns einfach auch, diesen Fluss und das Bewusstsein dazu zu verwenden, hier einen Internationalisierungsgedanken auch in die Stadt zu bringen. Es wird die Föste eine Ausstellung machen, die wird heißen Hütte am Fluss. Und es ist eigentlich, ich muss mich als Touristiker bedanken, weil wir einfach die Idee sozusagen angeklingelt haben, hier die Donau einmal in den Mittelpunkt der verschiedensten Veranstaltungen zu stellen, und viele, viele sind auch diesem Ruf gefolgt, und es ist ein erster Schritt sozusagen, hier Bewusstsein zu bilden, dass wir etwas Alltägliches jeden Tag an uns vorbeifließen sehen und uns vielleicht gar nicht bewusst sein, welches tolle oder welches Format wir hier eigentlich haben. Für sozusagen die Entschleunigung, für das Menschsein genauso wie für, ich sage jetzt einmal, die Lebensgrundlage für viele an den Donaugemeinden, vergessen wir eins nicht, wenn die dort der Geld verdienen können, brauchen sie nicht pendeln, brauchen sie nicht wieder in die Stadt fahren, können vor Ort sozusagen im touristischen Bereich ihr Geld verdienen. Das möge alles berücksichtigt werden in dieser Diskussion um die Donau. Ich glaube, die Donau als Lebensquelle oder als eines unserer wichtigsten sozusagen täglich stattfindenden Events sollte mehr gewürdigt werden.
Ich darf jetzt kurzfristig noch einmal das Mikro. Kurze Donaufrage und dann kurz noch wegen der Ausstellung, dass wir da noch kurz reden.
Eine kurze Frage noch an Sie, Herr Frey, oder eine Anregung besser gesagt. Es gibt ja eine Anlegestelle vor dem Brucknerhaus. Und es kann schon sein, dass hier und da ein Schiff dort lagert, wie wir gehört haben, dass es ja immer mehr werden. Aber was ich mir persönlich wünschen würde, dass vielleicht zum Brucknerfest es möglich wäre, dass der Bundespräsident per Schiff von Wien nach Linz kommt und vorm Brucknerhaus aufsteigt und zur Eröffnung ins Brucknerhaus geht. Das wäre eine für mich wunderbare Vision. Vielleicht können Sie das möglich machen.
Speedboot. Bitte,
ohne Frau Speedboot.
Darf ich abschließend jetzt nur einmal das Mikro der Frau Wollig
genau,
geben?
Abschließend, genau, man merkt, das sind jetzt schon die schönen Schlussworte. Aber vielen Dank für den Hinweis auf die Lentos-Ausstellung Reines Wasser. All diese Aspekte auch sozusagen mit künstlerischen Mitteln beleuchten, wird ich in meinem Eingangsstatement, und schließlich der Kreis, eingefordert habe im Umgang mit Wasser. Aber nicht weniger wichtig, und das möchte ich jetzt noch hinzufügen, ist sozusagen die zweite Ausstellung im Stadtmuseum Nordico. Das ist nämlich die eigentliche Donauausstellung, und für die möchte ich jetzt eben auch abschließend eine Werbeeinschaltung machen, weil die ist schon im Juni, die wird am 5. Juni eröffnet und ist eben die Ausstellung, die dort sozusagen im dafür kompetenten Haus, dem Stadtmuseum, dann zeigen wird, wie Linz heute, aber auch in einem Rückblick in die Vergangenheit an und mit diesem Fluss gelebt hat.
Noch eine Werbeeinschaltung. Nächstes Comic-Festival hat auch ein Thema Donau.
Also, was? Das nächste.
Das nächste.
Ich glaube, das war jetzt das richtige Schlusswort, oder? Die Schlusswort Ankündigung. Bitte. Können wir gerne machen, ein Schlusswort. Also ich glaube, ich möchte sagen, danke an alle Beteiligten hier am Podium. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel erfahren. Es hat sich herauskristallisiert, dass sehr viele Leute es so belassen wollen, wie es ist. Manche sind für Veränderung. Wie ich anfangs schon gesagt habe, jedem wird man es nicht recht machen können. Aber danke für die Diskussion, danke fürs Kommen. Vielleicht kurz meinen Applaus und dann habe ich noch eine Ankündigung für die nächsten Termine hier im Kepler-Salon. Morgen um 18 Uhr findet gleich die nächste Veranstaltung unter dem Titel Relativ, der Blitz der Philosophie statt. Hanjo Peressen, Professor für amerikanische Literatur und Kultur an der Universität Köln, wird zu Besuch sein. Und am Donnerstag, den 3. April um 19.30 Uhr, gibt es Sehnsucht nach dem Geist, eine Podiumsdiskussion zur Stellung der Geisteswissenschaften in Linz. Es diskutieren Ursula Brandstätter, Rektorin der Anton-Bruckner-Universität, Monika Leisch-Kiesel, Katholisch-Theologische Privatuni, Herbert Kalb, Vizerektor der Johannes-Kepler-Universität und Reinhold Kanonier, Rektor von der Kunst-Uni in Linz. Abschließlich möchte ich noch danken bei den Subventionsgebern von Stadt und Land, den Sponsoren und Unterstützungsvereinen wie den Freunden des Kepler-Salons. Und neu ist jetzt in der neuen Broschüre dass man, wer Freund oder Freundin des Kepler-Salons werden möchte, ist hinten auf der letzten Seite, quasi kann man Mitglied werden und kann den Kepler-Salon unterstützen. Danke vielmals. Danke.